Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Holthoff-Förtner, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne nach Essen gekommen. Die Philharmonie ist eines der kulturellen Zentren des Ruhrgebietes und sie strahlt zugleich weit darüber hinaus. Hier kann man, wie jeder weiß, große Kunst genießen. Heute Abend möchte ich hier mit Ihnen ins Gespräch kommen darüber, wie wir unser Land gestalten wollen. In den aktuellen Auseinandersetzungen kommen das aufmerksame Zuhören, der offene Austausch von Ideen und das gemeinsame Suchen nach Lösungen ja bisweilen etwas kurz. Beim politischen Forum Ruhr ist das anders und deshalb freue ich mich besonders auf die Diskussion, die wir nachher führen können. Meine Damen und Herren, es ist was los in der Welt. In Europa, in Deutschland. Die großen Trends der Globalisierung und der Digitalisierung und der Klimawandel sind keine neuen Entwicklungen. Wir beschäftigen uns mit ihnen schon eine ganze Weile. Aber diese Entwicklungen haben sich noch einmal erheblich beschleunigt und ihre Auswirkungen sind in viel größerem Maße ins Leben der Bürgerinnen und Bürger geraten. Sie treiben uns um und sie verlangen Entscheidungen von jedem und jeder Einzelnen. Dabei haben Globalisierung und Digitalisierung viel Gutes gebracht. Die Globalisierung zum Beispiel, das Zusammenwachsen der Welt, hat dazu geführt, dass Milliarden Menschen mit ihren Talenten und Fähigkeiten jetzt eine Rolle spielen und ihren Beitrag leisten können. Viele überall in der Welt sind aus der Armut aufgestiegen und bilden eine neue Mittelschicht, die Milliardengrößenordnung erreicht hat. Länder und ganze Weltregionen sind auf der wirtschaftlichen und politischen Weltbühne erschienen oder, um uns von unserer eurozentrischen Sicht ein wenig zu befreien, auf sie zurückgekehrt. Südafrika und Indonesien zum Beispiel und natürlich Indien und China. Gerade die beiden letztgenannten zeigen, dass wir es zum Teil eher mit einer Normalisierung als mit einer Revolution zu tun haben. China erwirtschaftet heute ungefähr ein Fünftel der Weltwirtschaftsleistung und ist damit immer noch nicht dort, wo es vor etwa 200 Jahren schon einmal war. Auch wir haben von der Globalisierung profitiert, nicht zuletzt unsere exportstarke Industrie. Dass die Beschäftigung in Deutschland so hoch ist wie nie zuvor und dass in den letzten Jahren in vielen Bereichen erhebliche Lohnzuwächse zu verzeichnen waren, hat auch etwas mit diesen Themen, mit Globalisierung und weltweitem Handel zu tun. Und wenn die weltweite Nachfrage sinkt und der internationale Handel gestört ist, dann spüren wir das bei uns besonders, wie wir zuletzt an den weniger guten Konjunkturzahlen gesehen haben. Jeder weiß, woher unsere langsamere Wirtschaftsentwicklung kommt als weltweit verflochtene Ökonomie. Christine Lagarde, die künftige Präsidentin der EZB, die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds, hat es einmal Man-Made Problems genannt. Man kennt die Männer, um die es da geht. Aber das Gute an ihnen ist, sie ließen sich lösen. Das sind gar keine strukturellen Verwerfungen. Es wäre etwas, das man mit gutem politischen Willen wieder in Ordnung bringen könnte und dann auch bessere Wachstumszahlen für uns alle generieren. Die Digitalisierung und der technische Wandel verstärken das Zusammenwachsen der Welt also. Menschen und Märkte sind dabei nur einen Mausklick entfernt und Leben und Arbeiten ändern sich. Oft werden sie erleichtert und wir haben neue Möglichkeiten. Doch stellen diese Veränderungen zugleich auch Vertrautes und sicher Geglaubtes in Frage. Klar ist, Globalisierung und technischer Wandel machen es notwendig, dass wir besser werden. Wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen, wird das allein mit dem, was wir heute können, nicht gelingen. Das ist eine Herausforderung für unsere Volkswirtschaft. Und es ist zugleich auch eine Herausforderung für jeden und jede Einzelne von uns. Manche fragen sich daher, wie wird es für mich weitergehen? Wird das, was ich gelernt habe, noch gebraucht? Wandel und Umbrüche bringen und erfordern Neues und Neues ist ungewiss. Ungewissheit aber ist für viele mit Sorgen verbunden. Meine Damen und Herren, wir können diesen Herausforderungen, die Globalisierung und technischer Fortschritt stellen, gerecht werden. Wir können auch bei der Digitalisierung mithalten. Wir können sie gestalten. An unseren technischen Fähigkeiten hier im Land der Ingenieure habe ich insoweit keinen Zweifel. Manche halten Deutschland sogar unverändert für die innovativste Volkswirtschaft der Welt. Es gibt dann immer auch mal andere Stellungnahmen, aber diese gibt es auch. Und deutsche Unternehmen gehören zum Beispiel gemessen an der Zahl der angemeldeten Patente unverändert zur Weltspitze. Bei den Patenten im Bereich Computertechnologien waren wir zuletzt gleich auf mit Japan und China. Wenn wir die Wahrheit nicht ausblenden, dass bei den Patenten in der digitalen Kommunikation der Abstand ziemlich groß ist. Forschung und Entwicklung sind dafür wesentlich. Wir geben in Deutschland mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts, umgerechnet mehr als 130 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus. Das ist fast so viel wie Japan. Und wenn man die beiden, die davor stehen, nämlich die USA und China, betrachtet, dann sind wir mit diesem Rang 4 gar nicht so schlecht aufgestellt. Und trotzdem bleiben wir ehrgeizig. Unser Ziel ist es, bis 2025 3,5% des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. Trotz der Rekordinvestitionen des Bundes wird es dabei ganz wesentlich auf die Unternehmen ankommen, auch und gerade die kleinen und mittleren. Und darum haben wir jetzt eine Innovation auf den Weg gebracht, die es viele Jahrzehnte in Deutschland nicht gegeben hat, nämlich das allererste Mal gibt es jetzt ein Gesetz, das sich gerade in der Beratung des Bundestages befindet, zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung. Ich habe das vorgelegt, weil ich genau diesen Trend, über den ich eben gesprochen habe, weiter verstärken will. Wir müssen nämlich unsere Innovationsfähigkeit, unsere Fähigkeit auf neue Entwicklungen und Herausforderungen nicht nur zu reagieren, sondern uns an die Spitze zu stellen, weiter stärken. Doch dürfen wir die aktuellen Herausforderungen und Veränderungen nicht ausschließlich aus technologischer Perspektive betrachten. Wir müssen auch fragen, was bedeutet das für das Leben der Bürgerinnen und Bürger, für das Zusammenleben? Wie schaffen wir, dass Bürgerinnen und Bürger zuversichtlich auf technologische und wirtschaftliche Umbrüche blicken können? Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig, dass jeder und jede die Perspektive hat, dass die Veränderungen, denen wir uns gegenübersehen und die wir selbst vorantreiben müssen, für ihn oder sie gut ausgehen. Und das muss auch unser gemeinsames Anliegen sein, als Staat, als Gesellschaft. Es geht hier mehr als eine Chance, die man ergreifen oder verpassen kann. Wir wollen, dass sich Chancen auch realisieren lassen, und dafür müssen wir gemeinsam etwas tun. Ein achselzuckendes Pech gehabt können wir nicht gelten lassen. Es reicht nicht, wenn wir jedem Glück wünschen. Wir müssen uns als solidarische Gesellschaft auch füreinander verantwortlich fühlen. Und auch das ist mir wichtig. Zwischen dem technischen und wirtschaftlichen Erfolg und dieser Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, die auch und gerade eine soziale Sicherheit ist, gibt es keinen Zielkonflikt. Im Titel der Rede heißt es ja Zusammenhalt und ein modernes Land. Das ist sehr absichtlich so. Beides steht nämlich nicht unverbunden nebeneinander. Es bedingt sich, wie Gesellschaft auseinandergeht, wo sie sich aufspaltet in diejenigen, die mit den Veränderungen zurechtkommen, mitreden und die, die sich abgehängt und nicht gehört fühlen, da wird die Modernisierung kaum gelingen, weil die Beharrungskräfte dann immer zu groß sind. Für mich ist das daher eine entscheidende Fortschrittsfrage für eine moderne und eine offene Gesellschaft. Wir werden den technologischen und wirtschaftlichen Wandel nur erfolgreich hinbekommen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihn nicht mit Sorge oder Furcht betrachten. Denn Innovation braucht immer Offenheit für Neues und Offenheit für Neues braucht eben Sicherheit und die Gewissheit, dass es gerecht zugeht. Dazu gehört übrigens, wird Sie jetzt von mir nicht wundern, auch die Gewissheit, dass die Arbeit, die man macht, gebraucht und respektiert wird und dass man, wenn die Anforderungen sich ändern, durch Weiterbildung Schritt halten kann. Dazu gehört, dass die Arbeit fair entlohnt wird. Deshalb setze ich mich für einen höheren Mindestlohn ein. Und dazu gehört auch, sich darauf verlassen zu können, dass zum Beispiel die Rente zu einem anständigen Leben reicht. Was geschehen kann, wenn die Perspektive, dass es gut gehen wird, fehlt, können wir zum Beispiel in den USA sehen. Dort beruht der Erfolg Donald Trumps nicht zuletzt auf der Unterstützung vieler, die sich eben durch die Globalisierung abgehängt gefühlt haben. Und dann wird eben Zollpolitik gemacht, wir kamen schon darauf zu sprechen. Oder eine Mauer gebaut, wir können auch darüber zu sprechen kommen. Und auch das Votum für den Brexit dürfte zu einem guten Teil auf dieser Entwicklung beruhen, nämlich eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, die dann eben nicht umgehen kann mit den Fortschritten, die Globalisierung und Technik mit sich bringen. Populismus und rückwärtsgewandte politische Bewegung finden gerade dort großen Anklang, wo Regionen einen ungesteuerten Strukturwandel durchlaufen haben und der Eindruck entstanden ist, dass der Staat sich zu wenig kümmert. Mit Vereinfachung und der Flucht in eine vermeintlich bessere Vergangenheit organisiert man aber keinen Fortschritt. Das müssen wir wissen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das, was ich zum Zusammenspiel von technischer Entwicklung und guter Perspektive für die Bürgerinnen und Bürger gesagt habe, an einem konkreten und aktuellen Beispiel erläutern. Ich meine unsere Maßnahmen gegen den fortschreitenden Klimawandel und zur Gestaltung des damit verbundenen Strukturwandels. Die für die Begrenzung der Erderwärmung und die Eindämmung des Klimawandels notwendigen Maßnahmen, insbesondere die Energie- und Mobilitätswende, werden unsere Art zu leben in Teilen verändern. Das ist eine Chance, gerade für unsere innovative Wirtschaft. Und vieles wird auch besser werden. Saubere Luft zum Beispiel, sparsame Technik, mehr Lebensqualität in den Städten. Es wird aber auch Mühe kosten und, das muss gesagt werden, Geld. Es ist unsere Verantwortung, als eines der technologisch fortgeschrittensten Länder der Welt hier eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Bundesregierung nimmt diese Verantwortung an. Wir haben beschlossen, bis spätestens 2038 komplett aus der Kohleverstromung auszusteigen. Das sage ich auch hier. Und wollen bis 2050 unseren Strom ausschließlich aus regenerativen Energien erzeugen. Angesichts des Ausstiegs aus der Atomenergie bis demnächst, 2022 nämlich, bedeutet das einen weitreichenden Umbau unserer Energieversorgung. Und die Weichen dafür müssen jetzt gestellt werden. Die Bundesregierung wird dafür morgen ein Klimakonzept beschließen. Und Sie haben schon gehört, dass ich deshalb nicht die ganze Nacht mit Ihnen verbringen kann, sondern dass ich mich dafür andere entschieden habe, Frau Merkel zum Beispiel. Und weitere Mitglieder des Koalitionsausschusses. Wir werden alternative Energieträger voranbringen, klare Anreize zum Umstieg von fossiler Energie setzen und die Netzinfrastruktur weiter ausbauen. Der Ausbau der Windenergie, Kraft-Wärme-Kopplung und sogenannte Power-to-X-Verfahren, die Umwandlung also regenerativer Energie in Treibstoffe, gehören dazu. Und natürlich auch eine, das will ich allerdings sagen, sozial flankierte, angemessene Bepreisung des CO2-Ausstoßes wird kommen. Damit wird, das ist das Ergebnis, klimafreundliches Verhalten attraktiver. Und auch im Bereich des Straßenverkehrs werden wir die Ziele umsetzen, die wir uns auf europäischer Ebene bis 2030 für den Schadstoffausstoß gesetzt haben. Ja, diese europäischen Grenzwerte sind ehrgeizig. Manche haben sogar behauptet, sie seien zu ehrgeizig. Das sei für die Autoindustrie nicht zu schaffen. Aber, das hoffentlich hat jeder bemerkt, am Tag, nachdem die Entscheidung gefallen war in Brüssel, konnte man etwas sehr, sehr, sehr Interessantes beobachten. Da hat die deutsche Automobilindustrie, die ja eigentlich längst eine europäische ist, sofort gesagt, wir nehmen die Herausforderung an. Und es wurden seitdem Investitionsprogramme im zweistelligen Milliardenumfang vorgestellt. Heute, wenige Monate danach, sprechen wir über Brennstoffzellen, Elektroautos, Batteriefabriken und hunderttausende Ladepunkte. Diese Entwicklung werden wir fördern durch kluge öffentliche Investitionen und natürlich auch steuerlich. Die mit der Energiewende verbundenen Umwälzungen werden nicht alle gleichermaßen treffen. Ich habe es schon gesagt. In einigen Regionen, in denen gerade der Braunkohleabbau bis heute eine wesentliche Rolle spielt und für die Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen, werden sie besonders zu spüren sein. Der Weg, bis in solchen Fällen etwas Neues entsteht, kann lang sein. Er braucht deshalb Beharrlichkeit und Ausdauer. Für den jetzt anstehenden Wandel sind wir einen neuen Weg gegangen und haben etwas ganz anders gemacht als in vielen, vielen Fällen zuvor. Wir haben uns in der Strukturwandelkommission, die diese Frage erörtert hat, gleichzeitig mit dem politischen Beschluss zum Kohleausstieg darauf geeinigt, in den betroffenen Regionen den Wandel gezielt und umfangreich zu unterstützen. Das war mir auch persönlich wichtig, dass nicht das eine entschieden wird und die andere Sache eine offene Frage bleibt. Die Maßnahmen und die dafür aufzuwendenden Mittel legen wir jetzt verbindlich fest, am Anfang des Prozesses, damit jede und jeder sich darauf verlassen kann, und damit wollen wir Vertrauen schaffen und Sicherheit geben. Als Bundesminister der Finanzen habe ich gemeinsam mit anderen Ministerien und den Ländern in sehr kurzer Zeit ein Sofortprogramm auf die Beine gestellt. Das war aber nur der erste Schritt. Der Bund wird das in Kooperation mit den Ländern finanzieren und dafür stehen 240 Millionen Euro bereit, was für diesen ersten Schritt viel ist, aber natürlich noch nicht genug insgesamt. Hier kommt ein erhebliches Drittel davon an. Und Ende letzten Monats, weil es ja nicht reicht mit den 240 Millionen, hat die Bundesregierung den Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes beschlossen. Damit fördern wir Investitionen, bauen die Infrastruktur aus, gerade auch die digitale, gründen neue Forschungseinrichtungen und siedeln Bundeseinrichtungen in den Regionen an. Der Bund stellt dafür bis 2038 bis zu 40 Milliarden Euro zur Verfügung. Das schafft zukunftsgerichtete Arbeitsplätze und macht die Region für Unternehmen und für Familien attraktiv. Für die Beschäftigten, deren Arbeitsplätze in Frage stehen, wird es Weiterbildungsangebote geben. 1 Milliarde Euro werden wir übrigens auch für Standorte von Steinkohlekraftwerken und Aufwerken aufwenden, davon auch ein großer Teil im Ruhrgebiet. Jeder regionale Strukturwandel ist besonders. Aber gerade hier im Revier weiß jeder, was Strukturwandel heißt. Noch in den 1950er Jahren war 500.000 im Steinkohlebergbau beschäftigt. 500.000. Ende letzten Jahres nahm dieser sein Ende. Aber damals hat niemand im Ruhrgebiet studiert und gelehrt. Heute hat das Ruhrgebiet 270.000 Studierende und Zehntausende Beschäftigte in Wissenschaft und Forschung. Neue Felder sind zum Beispiel die Gesundheitswirtschaft oder die Logistik. Und das Ruhrgebiet hat erhebliches Know-how in der ökologischen Modernisierung. Insofern hoffe ich, dass auch diese Region wirtschaftlich profitieren kann von dem, was wir uns in dieser Woche in Sachen Klimaschutz vornehmen. Unser Ziel ist es, den gut ausgebildeten Fachkräften aus den Kraftwerken und Tagebauen und den Bürgerinnen und Bürgern in den Revieren verlässliche Zukunftsperspektiven zu geben. Wir wissen aber auch, dass es in manchen Fällen schwer sein wird, eine neue Arbeit zu finden. Dafür haben wir das Anpassungsgeld Braunkohle vorgesehen, das gerade älteren Beschäftigten Sicherheit gibt. Meine Damen und Herren, wir alle wissen, Strukturwandel, tiefgreifende Veränderungen sind in Deutschland nichts Neues. Wir wissen auch, entscheidend ist, wie wir diese Veränderung begleiten und gestalten. Die beschriebenen Veränderungen im Zuge der Energiewende werden für Deutschland gut ausgehen, weil wir solidarisch sind. Wir sind eine Gesellschaft, die zusammenhält, und wir haben politische und wirtschaftliche Konzepte, die das möglich machen. Ich habe eben beschrieben, was der Bund sich vorgenommen hat, um mit den aktuellen Herausforderungen, insbesondere der Energiewende und dem Strukturwandel, umzugehen. Diese Perspektive muss man natürlich weiten, wenn man das ganze Bild haben will und einerseits die Länder und Kommunen, andererseits Europa in den Blick nehmen. Wenn es um die Aussichten und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger geht, kommt es vor allem auf die Kommunen und auf die Städte an. Hier findet das Leben vor Ort statt, gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement, die Kitas und Schulen der Kinder, Einkaufsmöglichkeiten, Kultur oder zum Beispiel auch die Integration von Flüchtlingen. Dafür braucht man Geld. Deshalb ist es gut, dass es vielen Kommunen in Deutschland sogar ganz gut geht. und das darf eine Bundesregierung sagen, zur finanziellen Entlastung der Kommunen ist in den letzten Jahren das eine oder andere geschehen. Wir wissen allerdings auch ziemlich genau, dass das nicht durch die Bank gilt und nicht überall. Gerade dort, wo es schon früher Umbrüche gab, zum Beispiel durch den Umbruch mit dem Steinkohlebergbau, reicht es eben oft doch nicht. Und das gilt für viele Städte in dieser Region, hier zum Beispiel, die erhebliche Lasten zu tragen haben. Die Belastungen sind hoch und ich glaube, jeder kann erkennen, worauf ich hinaus will. Ein Thema, das immer wieder und an vielen Stellen diskutiert wird, nämlich die kommunalen Altschulden, ganz besonders die übermäßigen Kassenkredite. Meine Damen und Herren, ich finde, dass wir da was tun müssen. Und in der Kommission zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen hat die Bundesregierung zugesagt, dass etwas passieren wird. Es gibt Kommunen, die haben so viele Kassenkredite, dass es überhaupt nicht realistisch ist, dass sie jemals von dieser Situation wieder wegkommen. Wenn wir die Situation aber genau betrachten, dann stellen wir fest, dass es nicht alle, sondern ein Teil der Kommunen in Deutschland sind. Wir haben mal versucht, uns das anzuschauen, und ein Finanzministerium guckt ja auch gern auf Zahlen. 2.500 von 11.700 ungefähr. Aber unter diesen 2.500 sind, und auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebiet, ziemlich viele, bei denen man nicht sehr gut sein muss in Mathematik, um sich vorzustellen, dass es so hohe Belastungen sind, dass der Weg daraus nicht so leicht erkennbar ist. Deshalb ist die Frage, die wir jetzt miteinander verstehen müssen, ob wir es hinkriegen, auch in dieser Hinsicht ein solidarisches Land zu sein. Denn wenn wir diesen Kommunen, den Städten helfen wollen, können wir uns das nur leisten, wenn wir nur denen helfen, die diese Hilfe auch brauchen, weil sie eine solche übermäßige Verschuldung haben. Dann kann das nur funktionieren, wenn es die zuständigen Länder, in diesem Fall Nordrhein-Westfalen, und der Bund gemeinsam als Aufgabe formulieren. Und es kann auch nur funktionieren, wenn keiner kommt und sagt, ich weiß, da war 1964 einer, der hat eine falsche Entscheidung getroffen und dadurch ist diese große Verschuldung entstanden. Und das kann auch nicht funktionieren, wenn jemand sagt, wir haben aber immer das sorgfältig beachtet und sind nicht in die Situation geraten. Es gibt einfach in einem Land, das solidarisch ist, manchmal Situationen, in denen wir einander helfen müssen und diese Frage nicht stellen müssen. Wir haben das zum Beispiel gemacht, obwohl man da die Ursachen sogar gut verstehen konnte, bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen für das Saarland und Bremen. Die kriegen jedes Jahr viele hundert Millionen überwiesen, weil wir verstanden haben, die Strukturumbrüche dieser Länder sind so groß, dass sie aus eigener Kraft von den Schulden dieser Zeit niemals wieder runterkommen werden. Und einen solchen Blick wünsche ich mir auch für die kommunale Lage in Deutschland. Und deshalb sage ich, wir sind bereit, das Problem der übermäßigen Kassenkredite und der Überschuldung der Kommunen zu lösen, zusammen mit den Ländern. Das Einzige, was wir von Land und Kommunen dann wirklich haben wollen, ist, dass sie eine Bedingung schaffen, dass es nicht wieder dazu kommt. Aber die Bereitschaft zu helfen und ein solidarisches Land zu sein, ist jedenfalls meinerseits vorhanden. Erlauben Sie mir zum Ende meiner Rede etwas über Europa zu sagen. Ich habe über Globalisierung und Digitalisierung, über Innovationen und fairen und freien Handel, über die Bekämpfung des Klimawandels gesprochen. Eins ist für mich aber ziemlich klar. Diese Herausforderung werden wir nicht bewältigen, indem wir sie nur national angehen. Wenn wir die Schritte, die wir in Deutschland und anderen Mitgliedstaaten gehen, nicht als Schritte hinzu und als Elemente einer europäischen Lösung sehen. Wir werden die Digitalisierung dann erfolgreich gestalten, wenn wir den europäischen digitalen Binnenmarkt stärken. Die Energiewende ist nicht nur ein nationales, sondern ein europäisches Projekt. Strom macht nicht an Landesgrenzen Halt und Treibhausgase und Erderwärmung auch nicht. In einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern werden wir unsere Interessen und unseren, ich habe gehört, das gehört jetzt sogar zu den Titeln eines Kommissars in der Europäischen Union, Way of Life, dann erfolgreich verteidigen und Staaten wie den USA oder China oder Indien nur dann auf Augenhöhe in den nächsten Jahrzehnten begegnen können, wenn wir gemeinsam als 450 Millionen Europäer auftreten. Deshalb sage ich, eine starke, einige Europäische Union ist unser wichtigstes nationales Interesse. Schönen Dank. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Anlass gegeben, einiges mit mir zu diskutieren.